Ja, im Rahmen des Wochenendes mit der Generation Plus, zu der ich auch gehöre, bin also aktives und Teil und passiver Teilnehmer, habe ich für den Gottesdienst Psalm 100 herausgesucht, weil ich meine, Psalm 100 sei ein Gottesdienstpsalm. Er beschreibt das Wesen des Gottesdienstes. Als ich ihn dann gestern nochmal angeschaut habe, habe ich doch gezuckt. Angesichts der Ereignisse jetzt wieder im Nahen Osten, denn der Psalm ist überschrieben, ein Psalm zum Dankopfer. Und seit gestern und auch heute klagen wieder unzählige Menschen über Verstorbene, die jetzt in dem neuen Krieg, der ausgebrochen ist und die ganze Welt spricht von einem Krieg, zu beklagen ist. 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg, an einem Sabbat ausgebrochen, am Ende des jüdischen Laubhüttenfestes, also durchaus mit einer Parallele zum Yom Kippur-Krieg, damals ja auch Israel total überrascht, und an den jüdischen Festen sind einfach viele Juden zu Hause. Ich habe das bei den Israelreisen erlebt, da drängen die nach Hause und dann sind die Frontlinien unbesetzt, und so auch jetzt wieder am Sabbat, am Ende des Laubhüttenfestes, ein neuer Kriegsausbruch, wo wir nie wissen, wie das ausgeht. Wir haben gestern Klagepsalmen besprochen bei den Senioren, Klagepsalmen. Und auch heute hätten wir Anlass eigentlich zum Klagen. Und wir haben in den Psalmen Klagelieder des Einzelnen und Klagelieder des Volkes. Und das haben wir nicht nur in den Psalmen. Ich erinnere an die Klagelieder Jeremias, die ja ihren Anlass hatten bei der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 587 vor Christus. Und dann sind diese Klagelieder entstanden. Und bis heute gibt es jährlich einen Gedenktag an die Zerstörung Jerusalems. Und da werden in Israel diese Klagelieder gelesen, also das Buch der Klagelieder. Aber es ist auch eine Wirklichkeit unseres Lebens, dass es immer zusammenprallt, Klage und Lob. Wir haben Menschen, die sind in der Situation, wo die Klage angebracht ist. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir auch hier in diesem Gottesdienst ganz unterschiedlich gestimmte Menschen haben. Solchen, wo das Lob heute schwer über die Lippen geht, und andere, denen es leicht fällt, ganz unabhängig von unserer Situation. Und das ist die Wirklichkeit, dass wir das beieinander haben, beides beieinander haben. Und deshalb auch in den Psalmen, diese beiden großen Gruppen von Psalmen, die Klagepsalmen und die Lobpsalmen. Paulus formuliert im Römerbrief eine Herausforderung, wenn er dieser Wirklichkeit gerecht wird, und dort formuliert in Römerbrief: Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Das heißt, die Weinenden sollen sich freuen mit den Fröhlichen und nicht sagen, warum geht's dem gut? Und die Fröhlichen sollen weinen mit den Weinenden und nicht sagen, ha, streng dir ein bisschen an, dann kannst du dich auch freuen. Und dass wir das nebeneinander aushalten, das halte ich für die große Herausforderung für Gottesdienst und Gemeinde. Und dieses Pauluswort kann da eine Hilfe sein. Aber jetzt zu Psalm 100. Überschrieben ein Psalm zum Dankopfer, also Dankopfer. Was ist der Hintergrund eines Dankopfers? Erinnerung an die Senioren, gestern Psalm 22, am Anfang Klage und dann kommt ein Umbruch. Die Situation der Klage ist überwunden, Gott hat geholfen. Die Klage wird noch einmal erzählt, es wird erzählt, was da war und wie schlimm die Situation war, bis hin zum Tod, oder besser war, sterbensbedroht durch Feinde. Und dann hat Gott geholfen. Und was kommt jetzt? Ein Danklied. Und wir müssen uns das so vorstellen, dann hat er, der das erlebt hat, hat die Gemeinde eingeladen, die Familie, die Freunde, die Nachbarn, die Gemeinde, wohin? Zum Tempel. Und dort gab es dann den Dank. Und da wurde auch gegessen. Nicht? Klagen bedeutet Fasten, loben bedeutet, da gibt es was Richtiges. Also nicht, ah nein, das darf ich jetzt sagen. Ich darf ja hier nicht meine Lieblingsspeisen hier präsentieren. Das ist ja nicht Aufgabe des Gottesdienstes. Also so hat das Dankopfer hat einen Bezug zur Klage. Nämlich, wenn es dem Bäder wieder gut geht, der in Todesnot war. Und jetzt die Einladung und dann wird Gott gedankt und dann wird gefeiert. Dankopfer. Und jetzt ist das im Psalm 100 von der persönlichen Situation transformiert. Das persönliche Dankopfer in der Überschrift wird nun übertragen auf einen universalen Akt. Noch kurz etwas zur Form. Die Besucher des Wochenendes, die haben mitbekommen, schon gestern, ich bin ganz großer Fan der Psalmenpoesie, weil das sind literarische Kunstwerke. Und Psalm 100 gehört da dazu. Das ist ein Lied in 4 Strophen und jede Strophe hat 3 Zeilen. Ist also ganz kunstvoll aufgemacht. 4 Strophen, a 3 Zeilen und die will ich mit euch durchgehen. Erste Zeile. Jauchze dem Herrn alle Welt. Diene dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Eine Einladung zum Gottesdienst. Jauchze dem Herrn, der Gottesdienst hat eine Zieladresse. Das Dankgebet hat eine Zieladresse. Übrigens auch die Klage hat eine Zieladresse, nämlich mein Gott, warum Klage? Und jetzt jauchze dem Herrn. Wir haben ja in manchen Bibelausgaben, so auch hier, ich habe ganz schlicht den Luthertext, Herr mit Großbuchstaben, da steht im Hebräischen der Name Gottes, wie er im Alten Testament angesprochen wurde, Yahweh. Das Judentum hat dann in Ehrfurcht vor Gott diesen Namen nicht mehr ausgesprochen, sondern immer wo dieser Name steht, hat Israel dann Adonai gesagt. Und Adonai heißt Herr. Aber nicht Herr Meier, Herr Müller, Herr Schmid, sondern eben der Herr im Sinne eines Gottes. Jauchzet Yahweh, jauchzet dem Herrn. Das ist das Gegenüber im Gottesdienst. Wir sind nicht versammelt wegen uns. Wir sind heute nicht wegen uns hier. Sie sind auch hoffentlich nicht wegen mir hier, sonst gehe ich sofort. Sondern Gott, Gottesdienst, das heißt nicht Schmiedienst. Das ist das Wesen von Gottesdienst. Jauchze dem Herrn und jetzt wer? Alle Welt. Hier steht, und das will ich an diesem Tag auch sagen, an diesem Kriegstag in Israel, man könnte auch übersetzen, jauchze dem Herrn, ganzes Land. Das hebräische Wort, das hier steht, ist mehrdeutig. Es steht auch für das Land Israel. Das hebräische Wort heißt Eretz, Eretz Israel. Aber, kleiner Tipp, für alle, die Psalmen mögen, wenn Sie die Psalmen 95 bis 100 im Zusammenhang lesen, dann werden Sie merken, dieser Psalmkomplex, diese Psalmenkomposition 95 bis 100 ist universal. Ist unzählige Mal die Rede von den Völkern. Und deshalb ist es recht, wenn hier übersetzt wurde, jauchze dem Herrn alle Welt. Ich staune über die Psalmen, Altes Testament, vor Christus. Und immer wieder die Perspektive über Israel hinaus. Und damit sind auch wir hier heute Morgen in Schöneich angesprochen. Jauchze dem Herrn, alle Welt. Und das hat sich erfüllt durch Jesus und durch die Entstehung der Gemeinde, dass heute Morgen weltweit dieser Herr angerufen wird und gelobt wird. Diene dem Herrn mit Freuden. Dienen. Eine Begriffsnuance des Wortes, das hier im Hebräischen steht, ist in der Tat der Gottesdienst. Hat eine ganz große Bedeutungsbreite von sklavisch arbeiten über die normale Arbeit bis hin zum Gottesdienst. Diene dem Herrn. Wie? Oh, jetzt ist wieder Sonntag und ich soll die Kirche. Ei. Diene dem Herrn mit Freuden. Warum? Kommt vor sein Angesicht. Das ist Gottesdienst. Kommt vor sein Angesicht. Ist uns das bewusst, wenn wir hier zusammen sind? Wir sind vor seinem Angesicht. Vis-à-vis. Begegnung mit Gott. Können wir auch zu Hause machen. Selbstverständlich, die Hausandacht. Früher zu meiner Zeit sagte man stille Zeit. Ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt, aber trotzdem ein schönes Wort. Begegnung mit Gott. Warum muss man das betonen? Weil er unsichtbar ist. Nicht, wir können ja auch sagen, kommt vor die Leinwand. Das sehen wir. Wir sehen ihn nicht. Das ist eine Herausforderung für den Glauben, eine Herausforderung für den Gottesdienst. Wir müssen uns das bewusst machen. Und es wäre mir wichtig, dass wir uns das bewusst machen, wenn wir hierher kommen. Wir kommen gemeinsam vor Gottes Angesicht. Jetzt geht es um Gottesbegegnung. Das ist Gottesdienst. Das Angesicht, das uns Gott zugewandt ist, in der Klagesituation scheint uns sein Angesicht verdunkelt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe es gestern Mittag erzählt bei Hiob, das schöne Bild in der letzten Elihu-Rede. Jetzt, Hiob, ist es bei dir, wie wenn eine Wolkendecke wäre zwischen dir und Gott. Aber wenn der Wind hineinfährt, dann nimmt es die Wolken weg. Und dann kannst du Gott wieder begegnen. Dass das immer wieder geschieht auf dem Weg von der Klage zum Lob, dass die Wolkendecke weggeht und wir Gott wieder begegnen und die Zweifel weg sind, dass er uns verlassen hat, kommt vor sein Angesicht. Das ist auch ein Wort, das im aaronitischen Segen steckt, zweimal sogar, er lasse sein Angesicht leuchten über dir, das leuchtende Angesicht Gottes. Mein Bild dafür ist der Kinderwagen, natürlich, wenn ein Kind drin ist, ein möglichst kleines, nicht? Und wenn da die Leute hineinschauen, wie wird dann ihr Gesicht? Haben Sie schon mal jemanden gesehen, der in den Kinderwagen schaut? Die grimmigsten Männer können plötzlich strahlen, wenn sie ein kleines Kind sehen. Ist doch ein Wunder vor dem Herrn, oder? Das ist für mich das Bild für das leuchtende Angesicht. So schaut uns Gott an. Kommt vor sein Angesicht, dieses leuchtende Angesicht. Weil er gütig ist. Weil er uns lieb hat. Zweite Strophe. Der Inhalt des Gottesdienstes. Jetzt können wir sicherlich vieles aufzählen, aber hier haben wir eine unglaubliche Konzentration und Kürze. Zwei inhaltliche Beschreibungen. Erkennet, dass dieser Yahweh Gott ist. Es geht um Erkenntnis. Und Erkenntnis ist nicht nur biblisch eine Verstandessache. Erkenntnis ist eine ganzheitliche Sache mit Leib, Seele und Geist. Worum geht es im Gottesdienst? Eine Dimension von Gottesdienst ist Gott kennenlernen, Gott erkennen. Und zwar nicht nur hier, sondern wie gesagt ganzheitlich, dass Gott mein Herr ist und dass er mich führt und dass er gegenwärtig ist. Das ist ja nicht nur was für den Kopf. Das gilt mir umfassend. Und diese Erkenntnis, darum geht es, Gott erkennen. Und jetzt haben wir eine unglaublich steile Aussage. Und immer wieder bewusst machen, wir sind im Alten Testament. Und jetzt haben wir eine monotheistische Aussage. Monotheismus, Glaube an nur einen Gott. Erkennt, dass dieser Jahwe ist der Gott. So müsste man präziser übersetzen, also noch betonen. Jahwe ist der Gott. Und es meint, Jahwe ist der einzige Gott. Man kann diese Aussage von einem kleinen Volk für anmaßend halten. Oder es ist die Wahrheit. Betone, Altes Testament, kleines Volk. Das ist ja auch die Herausforderung in den Kriegen, dieses kleine Volk gegen diese unglaublich großen Länder in der Umgebung. Kleines Volk, wenig Leute. Und hier diese Formulierung, Jahwe ist der Gott. Wir haben dieses Bekenntnis ausführlicher nach der Begegnung vom Propheten Elia mit den Baalspropheten auf dem Karmel. Da sagt dann Israel am Schluss, Jahwe, er ist der Gott. Und es wird wortwörtlich gleich wiederholt, Jahwe, er ist der Gott, der einzige Gott. Und ich habe ja hingewiesen auf die Psalmengruppe, Psalm 95 bis 100, da heißt es in einem dieser Psalmen, in dieser Psalmengruppe, alle Götter der Völker sind, Luther, Götzen. Manche übersetzen, alle Götter der Völker sind Nichtse. Und da schließt Jesus an, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als mich. Eine ganz starke Aussage. Diesen Gott erkennen, immer wieder neu erkennen, immer wieder neue Seiten erkennen. Also die Seniorenfreunde heute Nachmittag, Psalm 103, ein kleiner Lehrpsalm über Gott, unter anderem. Viele Dimensionen von Gott sind hier aufgelistet in diesem Psalm 103. Und jetzt die andere Erkenntnis. Wer sind denn wir? Nicht Gott erkennen und uns erkennen. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Wir sind als Gemeinde eine Schöpfung Gottes. Ich bin als Christ eine Schöpfung Gottes. Ich habe mich nicht selber zum Christen gemacht. Das hat Jesus gemacht, weil er mich berufen hat. Er hat uns gemacht. Wir sind nicht unser eigenes Werk. Wir sind Werk Gottes. Nur kleiner Nebengedanke. Die Schöpfung Gottes geht weiter in der Geschichte. Die Schöpfung am Anfang und dann gibt es die Fortsetzung der Schöpfung. Und da hat er Israel zu seinem Volk gemacht. Das ist ein Schöpfungswerk in der Geschichte. Denn Gott sprach zu Abraham, ich mache dich, ich mache dich, ich schaffe dich. Israel ist kein Selbstwerk. Und diese Schöpfung Gottes prägt die Geschichte durch die Jahrtausende. Und dann erwählt mit Jesus die Gemeinde als sein Werk, Schöpfung in der Zeit. Wir sind hier, weil Gott es wollte, dass aus der Gemeinde sein Volk wird. Und zwar weltweit und aus allen Völkern. Wir sind eine Schöpfung Gottes. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk. So. Da geschieht etwas Unglaubliches. Schon im AT werden Begriffe, die zunächst für Israel reserviert sind, auf die Gemeinde aus den Nationen übertragen. Denn wenn es in Vers 1 um alle Welt geht, dann geht es in Vers 3 nicht nur um Israel. Und diese Terminologie, diese Begrifflichkeit wurde dann vor allem im Neuen Testament von Petrus aufgenommen und Begriffe, die zunächst für Israel waren, auf die Gemeinde übertragen. Wir sind sein Volk, allerdings in anderer Weise wie Israel. Die Gemeinde als Gottes Volk ist keine ethnische Größe, also keine Volksgröße. Und die Gemeinde des neuen Bundes hat kein Land. Nicht in den ganzen Kriegen geht es um das Land Israel. Israel ist geprägt, ist von Anfang an bestimmt als Volk und Land. Diese Größe beschreiben die Gemeinde des neuen Bundes nicht. Oder wie groß ist denn das Land SV Schöneich? Wie groß ist das Land? Ich denke schon ein paar Quadratmeter, aber neu ist aus, oder? Also, diese Unterschiede bleiben kategorial. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Das Bild dann von den Schafen mit dem schönen Psalm 23 und andere Texte. Der dritte Teil, die dritte Strophe, wieder mit drei Zeilen. Die Einladung zum Gottesdienst. Wir sind jetzt dem Wesen des Gottesdienstes begegnet. Was ist der Gottesdienst in seinem Wesen? Wer ist die Hauptperson? Wem gilt die Einladung? Was bedeutet das? Wir haben den Inhalt des Gottesdienstes, zwei Schwerpunkte. Gott erkennen und uns erkennen, wer wir sind im Verhältnis zu diesem Gott. Und jetzt gibt es auch den äußeren Vollzug des Gottesdienstes. Da müssen wir uns den Tempel vorstellen als Hintergrund für diesen Psalm. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Das Innere, das Wesen des Gottesdienstes, der Inhalt des Gottesdienstes braucht eine Form, braucht einen Ort. Das ist das Wesen der Schöpfung. Ist bei unserem Leib genau das Gleiche. Der Geist braucht einen Ort, in dem er lebt. Das ist unsere Leiblichkeit. Der Gottesdienst braucht einen Ort, wo er lebt, eine Zeit. Deshalb haben wir heute Häuser, wo wir Gottesdienst feiern. Häuser bräuchten wir nicht unbedingt, wir könnten es auch ohne Häuser tun. Aber so ist es eben bei uns heute. Und jetzt sehen wir hier, wie die Bilder gesprengt werden. Wie viele Personen haben auf dem Tempelplatz Platz? Alle Welt, oder? Da wird es ein bisschen eng. Nicht? Wir sehen die Bildhaftigkeit. Ja, aber die Tatsache, dass wir das brauchen und deshalb uns auch aufmachen und in die Gemeinschaft gehen, ist da heute auch eine gewisse, oder das war zu allen Zeiten, dass manche sagen, ich brauche Gemeinde nicht, ich mache das für mich alleine. Das ist nicht im Sinne Gottes. Gott schuf den Menschen zur Gemeinschaft. Das gilt in vielfacher Hinsicht, aber es gilt auch für die Gemeinde. Und manche können das ja zu Hause Gott loben, auch indem sie singen. Aber manchen fällt es auch schwer, weil es ein bisschen schief klingt. Doch in der Gemeinschaft schöner, oder? Gott mit dem Lied preisen, also. Und da wird der Name des Herrn gelobt. Der Name steht immer für die Person. Name und Person, oft parallel. Danket ihm, lobt ihn, indem ihr seinen Namen nennt. Schlussstrophe beginnt mit einem Denn. Das ist im Grunde jetzt die abschließende Begründung. Das ist auch wieder sprachlich, stilistisch auffallend. Warum denn das Ganze? Jetzt kommt eine abschließende Begründung in diesem letzten Teil, in dieser letzten Zeile, in den letzten Zeilen. Warum Gottesdienst? Warum zum Gottesdienst? Warum erkennen? Warum Gott erkennen? Denn dieser Gott, dieser Herr, dieser Yahweh, ich ergänze jetzt bewusst nicht, dass jemand nachher sagt, er hat ja nur übers AT gepredigt, waren wir nicht in einem christlichen Gottesdienst. Dieser dreieinige Gott ist freundlich. Und hier würde ich lieber anders übersetzen mit dem Wort, dieser Gott ist, so im Hebräischen, gut. Der Herr ist gut. Nicht freundlich kann man auch sein, nur hier. Ich habe mal in einem Lokal eine super freundliche Bedienung wahrgenommen. Ich habe mich immer gefragt, wie die ist, wenn sie den Gastraum verlässt. Da kann sein, ihr Gesicht verändert sich schlagartig von und denkt, diese blöden Gäste. Jetzt muss ich wieder raus und nicht Freundlichkeit kann man trainieren und aufsetzen. Es tut trotzdem der Gesichtsform gut. Nun, der Mensch kann ja nichts dafür, wie er auf die Welt kommt, aber er kann etwas dafür, wie er mit 70 aussieht. Denn der Herr ist gut. Ganz häufig im AT, denn der Herr ist gut. So, und jetzt kommt eine kleine Wiederholung aus der hebräischen Ecke für die Teilnehmer am Wochenende. Und seine Gnade, hebräisch, ja, das seid noch ein bisschen verhalten, das trainieren wir heute Mittag noch einmal. Und seine Chesed, seine Güte, Gnade, Liebe, Barmherzigkeit, da steckt alles drin. Seine Verliebtheit in uns, ist mir die liebste Übersetzung für Chesed. Seine Verliebtheit währt bis morgen Nachmittag. Seine Chesed, seine Güte währt ewig. Die Güte Gottes bleibt, die Liebe Gottes bleibt. Gegen allen Augenschein, gegen allen Grund und Klage, die Liebe Gottes bleibt. Und die Liebe Gottes sehen wir im Angesicht des gekreuzigten Jesus Christus. Und für immer, und jetzt sehen Sie, das ist wieder eine schöne Parallele, ewig und für, und seine Wahrheit für. Und die Wahrheit, die hier gemeint ist, ist keine Wahrheit im Sinne von 2 plus 2 gleich 4. In dem hebräischen Wort steckt Zuverlässigkeit, Treue, Wahrheit. Was von Gott her wahr ist, darauf kann man sich verlassen. Das ist zuverlässig. Und in diesem Sinne bleibt die göttliche Wahrheit, die göttliche Zuverlässigkeit für immer. Ein Psalm über den Gottesdienst in 4 Strophen, 3 Zeilen, in konzentrierter Weise ist das Wesen des Gottesdienstes hier ausgedrückt. Und dieser Gottesdienst kann uns in unserem Leben, ob Klage oder Lob, durchtragen. Gottesbegegnung, die Gotteserkenntnis erkennt, ja, dieser Gott ist Gott und er hat uns gemacht und berufen zu seiner Gemeinde, zu seinem Volk, zu Schafen seiner Weide. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns da schenkst, die Möglichkeit der Gemeinschaft mit dir, und dass wir vor deinem Angesicht sind, auch jetzt, dass wir mit dir reden. Und Herr, du siehst, wie unterschiedlich wir sind, wenn wir beieinander sind. Grund zur Klage und Grund zum Lob. Nicht nur hier bei uns, sondern weltweit. Wir denken noch einmal an die Menschen, denen jetzt überhaupt nicht zum Lob zumute ist. Wir denken an die Kriege in aller Welt und bitten dich, der du der Friedefürst bist, lenke doch die Verantwortlichen zum Frieden. Überall dort, wo dieser Frieden zurzeit nicht besteht. Und Herr, danke, dass über allem wir zu dir gehören dürfen, einzeln und als Gemeinde. Und da schenk du, dass wir dich erkennen, dich immer mehr erkennen und im Gegenüber zu dir uns erkennen. Und dass es unser Leben und unseren Glauben tief macht. Schenk uns die Gewissheit deiner Gegenwart. Lass dein Angesicht über uns leuchten. Denn du bist freundlich und deine Gnade währt ewig und deine Wahrheit für und für. Amen.